Ich freue mich, dass ich heute Abend reden kann über das Thema Gott lieben. Das ist die Eröffnung von einer neuen Predigtreihe. Diesen Monat soll es um die Liebe gehen. Liebe lernen. Eigentlich haben wir schon letzte Woche angefangen, weil die letzte Predigt in der letzten Reihe, da ging es um Jüngerschaft. Was macht einen guten Jünger Jesu aus? Und dazu gehört auch, dass wir einander lieben. Und jetzt wollen wir uns das mal 4 Wochen lang anschauen. Wie ist das mit der Liebe? Es geht einmal darum, Gott zu lieben. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das höchste Gebot? Und dann hat er gesagt, das erste ist, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir fragen danach, was heißt das, Gott zu lieben? Was heißt das, seinen Nächsten zu lieben? Was heißt das, sich selbst zu lieben? Und dann noch eine Besonderheit, die man bei Jesus findet, was heißt das eigentlich, die Feinde zu lieben? Die Frage ist, ist das nicht eigentlich widersinnig, Liebe zu lernen? Kann man jemandem sagen, du sollst lieben? Kann man das als Gebot jemandem aufgeben? Ist Liebe nicht etwas, was irgendwie in mir passiert, wo ich plötzlich merke, pling? Ja, also ich habe das schon öfters gesagt, wir gucken ja immer so Telenovelas und so, da gibt es immer diesen Magic Moment, ja, wo es plötzlich so kling und dann weiß man, aha, die sind jetzt fürs nächste Jahr lang die beiden, mit denen ich mich durch das Leben schlagen muss. Kann man Liebe lernen oder passiert das einfach so und den einen liebe ich halt, den anderen nicht? Das ist ja auch eine spannende Frage im Blick auf Gott. Kann man Gott lieben, lernen? Kann man das als Gebot bekommen oder ist das einfach so, entweder spüre ich diese Liebe oder nicht? Jesus hat ja gesagt, als er gefragt wurde, das ist das allerwichtigste Gebot. Ich lese das mal vor aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, Abvers 35. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich freue mich, dass ich das erste Thema dieser Reihe bekommen habe. Natürlich bin ich auch immer der den Predigtplan macht, ja, aber es war nun auch so, dass heute niemand anders konnte als ich. Insofern darf ich das heute machen. Denn wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass es 2 Themen in meinem Leben gibt, die immer wieder auftauchen und die mich besonders bewegen. Das eine ist das Thema Lobpreis und Anbetung. Und das zweite ist das Thema, die Frage nach den jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Und bei diesem Thema Gott lieben kommt beides in einer schönen Weise zusammen. In unseren Lobpreisliedern, die wir so in den Anbetungszeiten singen, da geht es ja ganz viel um die Liebe zu Gott. Da singen wir ganz viel Liebeslieder. Wir singen darüber viel, wir beten nicht ganz so viel, dazu später mehr. Deswegen macht es ja mal Sinn zu fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir da immer singen, wir lieben Gott. Aber fangen wir mit dem anderen großen Thema an, nämlich die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Denn bei diesem Gebot der Liebe sind wir sozusagen an der Wurzel, dem zentralen Gebot, was auch für das jüdische Volk durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch die Lebensgrundlage gegeben hat. Wenn man einen Juden fragt, was ist das Allerwichtigste, das, woran du dich festhältst, was deinen Glauben ausmacht, dann wird er das sagen, was auf Hebräisch das Shema Yisrael heißt. Shema Yisrael ist Hebräisch für Höre Israel. Und das sind Verse aus dem 5. Buch Mose, 6. Kapitel. Auch das lese ich nochmal vor. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Steffi und ich, wir haben ja ein paar Jahre in Jerusalem gelebt und da sieht man, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Man geht an diesen Häusern vorbei, wenn man in jüdischen Wohngegenden ist, und überall an den Türpfosten hängen so kleine Kapseln. Und in diesen Kapseln sind diese Verse drin. Das ist also umgesetzt. Du sollst diese Verse auf deine Türpfosten schreiben. Und dann sieht man an bestimmten Stellen, wo gebetet wird, vor allen Dingen an der Klagemauer, aber auch an vielen anderen Stellen, Menschen, die haben so Riemen um die Hände, um die Arme gewickelt. Oder so ein Riemen um den Kopf mit so einem Kästchen vorne dran. Und auch da sind diese Worte drin aufgeschrieben, so dass man sie wirklich, wie es hier im Bibeltext heißt, an die Stirn schreibt, zwischen die Augen, und dass man sie auf seine Hände schreibt, dass man diese Worte wirklich überall hin mitnimmt, wo man hingeht. Und auch für Jesus und für Paulus waren diese Worte so zentral. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem christlichen Leben war mir das nicht immer so klar, dass das das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Ich bin viele Jahre Christ gewesen und hätte nicht gesagt, dass ich Gott liebe. Zumindest wäre das nicht meine Beschreibung gewesen von dem, was einen Christen ausmacht. Ich bin als Kind nicht ganz so oft in die Kirche gegangen, aber wenn ich hingegangen bin, dann habe ich gehört, dass Gott mich liebt. Ja, ich habe auch gehört, dass ich an Gott glauben soll. Ich habe gehört, dass ich Jesus in mein Leben einlassen soll, dass ich Gott gehorsam sein soll, dass ich Jesus in mein Herz aufnehmen soll, alles Mögliche. Aber Gott lieben war nicht unbedingt das, was ich gehört habe. Das war nicht meine Vokabel. Und jetzt kommen wir zu den Lobpreisliedern. Ich bin dann ins Studium gegangen und wurde von Freunden eingeladen in Frankfurt in der Gegend in so einen Lobpreisgottesdienst. Also so ähnlich wie hier. Ich kannte das nicht so. Leute aus meiner Gemeinde haben mich ein bisschen gewarnt und haben gesagt, Vorsicht, da sind Charismatiker. Das ist gefährlich. Die ja machen so diese Sachen mit dem Heiligen Geist und so. Und außerdem sind die sehr gefühlsduselig. Ja, da ist das Gefühl wichtiger als der Glaube. Und in der Tat, ich kam in diese Kirche, war auch so eine alte Kirche wie hier in Frankfurt. Und dann wurde gesungen und die Leute sangen von ihrer Liebe zu Jesus. Es gibt dieses alte Lied, ich lieb dich Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Und die hatten diese Liebe im Gesichtsausdruck. Und ich dachte mir, nein, wie kitschig. Gut, dass ich nicht so bin wie diese. Ja. Ich habe später mal, ist mir das immer wieder begegnet, auch andere Leute, die so denken. Ich war neulich auf so einem Symposium über Kirchenmusik und da war ich als Lobpreisvertreter und jemand anders war so für die klassische Kirchenmusik und der sagte, ja, Sie haben ja immer so diese glitschige Jesus-Erotik in Ihren Gottesdiensten. Und so habe ich das auch damals empfunden. Das war mir total fremd, unbekannt, unheimlich, aber irgendwie auch anziehend, weil ich habe gedacht, das ist etwas, was ich nicht habe, was mir fehlt. Und deswegen bin ich immer wieder hingegangen, obwohl ich das irgendwie komisch und doof fand. Denn ich habe gemerkt, die haben irgendetwas, was mir in meinem Glauben fehlt. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, vielleicht ist der Fehler ja nicht bei den anderen, sondern möglicherweise ja bei mir selbst. Und ich weiß noch, wir waren auf so einer Freizeit und da waren auch so ein paar von diesen Charismatikern mit und dann haben wir diese Lieder da gesungen und hinterher habe ich mit einem Freund noch zusammengesessen, wie das so ist, bei was zu trinken dann irgendwie, und wir haben die Nacht durch geredet und haben gelästert über die anderen, was die so für komische Lieder singen, und haben gesagt, nee, also ich könnte das ja nie sagen, ich liebe dich Herr und so. Und dann irgendwann haben wir gedacht, warum eigentlich nicht? Was ist da eigentlich so falsch oder so schlimm dran? Und dann haben wir nochmal in die Bibel geguckt und haben gemerkt, es steht in der Bibel. Nicht nur an dieser einen Stelle, die ich eben gelesen habe, sondern in dem Psalm zum Beispiel sehr oft, herzlich lieb habe ich dich, mein Herr, mein Gott, meine Stärke. Es gibt Liebeslieder, wo man nicht genau weiß, sind das Lieder, die bei einer Hochzeit gesungen wurden oder sind das Lieder, die von Gott handeln. Es gibt das ganze Buch des Hohelieds der Liebe, was man lange Zeit so ausgelegt hat, dass es um die Liebe zwischen uns und Gott geht. Die modernen Ausleger haben herausgefunden, nein, das ist ganz banale Liebespoesie. Aber wie wäre es denn, wenn beides wahr ist? Dass es nämlich Liebespoesie ist, die von Gott und uns handelt. So wie von der Liebe zwischen Menschen. Aber für mich war das bis dahin noch fremd. Glaube war immer etwas, was irgendwie mehr in meinem Kopf passiert. Vielleicht noch in meinem Handeln. Aber ich hätte ihn nicht als Liebe beschrieben. Wir sind ja als Christen oft so trainiert, je nachdem aus welchem Background wir kommen. Da geht es um Wahrheit, um Richtigkeiten, um Aktivitäten, um Aktionen. aber für die Liebe ist da nicht viel Platz. Und wir reden uns schnell raus und sagen, ich bin da nicht so der Typ für. Das sollen mal andere machen, die so ein bisschen mehr so romantisch drauf sind. Und ich glaube, so ein bisschen gilt das selbst hier bei uns im Christustreff. Wir singen zwar sehr viel von der Liebe zu Gott, aber manchmal wünsche ich mir, dass das, was wir singen, sich auch mehr widerspiegeln würde in dem, was wir, wie wir über Gott reden und auch wie wir zu Gott beten. Wir haben in unseren Liedern ja oft ein ganz tolles Vokabular, schöne Bilder für die Liebe zu Gott, um das auszudrücken. Und wenn wir dann eigene Worte finden sollen, dann fällt uns das sehr schwer, Liebe auszudrücken. Ich merke das bei mir. Meine Gebete landen immer ganz schnell im Bitte oder im Danke. Das kann ich. Ja. Du kannst ja mal bei dir selbst den Test machen und überlegen, wann hast du das letzte Mal zu Gott gesagt, ich liebe dich? Ja, ist immer auch so eine Frage, die man Ehemännern gerne stellt. Das ist immer so die peinliche Stelle dann. Aber gegenüber Gott ist das ja das Gleiche. Manchmal fällt uns das leichter, sowas zu singen, als es zu sagen. Herzliche Einladung also. Challenge. Wir haben hier so zwei Mikrofone links und rechts stehen. Ihr dürft jederzeit auch während unserer Gebetszeiten immer mal dahin gehen und das, was wir singen, auch noch mit eigenen Gebeten, mit eigenen Worten ausdrücken. Jetzt gucke ich mal, dass ich ein bisschen weitergehe. Ach so, ich war ja bei der Geschichte von damals. Ich saß also immer in diesen Gottesdiensten und dachte, das ist nicht meine Welt, das ist strange. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, aber ich merke doch auch, dass mir diese Liebe fehlt. Dass ich diese Liebe nicht in mir habe, von der die Bibel redet. Und ich habe auch gemerkt, da ist eine Sehnsucht da. Ich möchte gerne diese Liebe erleben, auch wenn es mir peinlich ist. Aber wie macht man das? Woher bekommt man Liebe? Liebe kann man ja nicht machen. Also kann man schon, aber das ist dann was anderes. Also und irgendwann habe ich dann diesen Vers entdeckt im Römerbrief. Kapitel 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist Luther-Übersetzung. Und wie manchmal bei der Luther-Übersetzung, ist diese Übersetzung nicht ganz falsch, aber auch nur halb richtig. Und sie bildet etwas von dieser Art von Christsein ab, über die ich geredet habe, nämlich die Einseitigkeit der Liebe. Gott liebt uns, aber wie das andersrum ist, wissen wir nicht. Ja? Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Wo ist unsere Liebe? Das Spannende ist, im Griechischen ist diese Stelle eigentlich doppeldeutig. Sie redet von der Liebe Gottes zu uns und auch von unserer Liebe zu Gott. Für die Grammatiker unter uns, Genitivus, Subjektivus, Genitivus, Objektivus. Für die nicht so grammatischen Leute, wir haben das im Deutschen auch. Wir könnten zum Beispiel sagen, die Gottesliebe ist ausgegossen in unser Herz. Die Gottesliebe ist ausgegossen in unser Herz. Was ist dann damit gemeint? Ist das Gottes Liebe zu uns oder ist das unsere Liebe zu Gott? Und im Urtext ist es in der Tat beides. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Liebe beruht ja sehr oft auf Gegenseitigkeit. Wenn wir geliebt werden, können wir auch lieben. Wenn wir selber Liebe erfahren, dann wächst in uns auch das Potenzial, andere Menschen zu lieben. In der Beziehung ist das gegenseitig, im restlichen Leben ist es nicht immer gegenseitig. Das sind vielleicht die einen, die uns lieben und wir können Liebe an andere weitergeben. Aber in der Beziehung zu Gott ist es, glaube ich, eine Sache der Gegenseitigkeit. Gott gießt seine Liebe in unser Herz und unser Herz wird erfüllt von Liebe, so dass wir Gott lieben können. Und das tut er, so heißt es dort, durch den Heiligen Geist. Denn das macht auch Sinn für mich, weil ich hatte vor dem Heiligen Geist ungefähr genauso viel Angst wie vor diesem Wort Liebe. Ja, das war beides was für die Charismatiker, aber nicht für mich. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass beides hängt aber auch irgendwie zusammen. Wenn ich den Heiligen Geist nicht will, dann wird es auch schwierig, die Liebe Gottes zu erfahren. Und wenn ich Gott lieben möchte, dann brauche ich auch seinen Heiligen Geist. Und in meinem Leben ist das beides zusammengekommen. Als ich angefangen habe, mein Leben zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, habe ich plötzlich auch gemerkt, wie da eine Liebe in mir wächst, nach der ich so lange gesucht habe. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle einladen, wenn du auch zu diesen Leuten gehörst, die eher Schwierigkeiten haben, Gott zu lieben oder ja, nicht wissen, wie soll man das machen, wo fange ich damit an, dann ist das vielleicht ein Schritt, dass du sagst, ich möchte, dass du Gott diese Liebe ausgießt in mein Herz. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Deswegen nimm dir Zeit zu beten. Wir können das gleich machen im Anschluss an die Predigt. Haben wir noch Gebetszeit hier. Und da kannst du dir Zeit nehmen, Gott darum zu bitten. Vorne werden Mitarbeiter sein, glaube ich, wenn wir genug haben, die gerne auch persönlich mit dir beten und um diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten für dich, damit diese Liebe Gottes ausgegossen wird in dein Herz. Nächste Woche, wie gesagt, haben wir einen Gebetsabend, wo wir uns einen ganzen Abend lang dafür Zeit nehmen. Auch da lade ich dich herzlich ein, dahin zu kommen und zu beten. Es geht um das wichtigste Gebot in der Bibel. Das, was Jesus, als er gefragt wurde, sogar noch wichtiger war als dein Glaube. Noch wichtiger als dein Gehorsam. Noch wichtiger als deine Mitarbeit. Nämlich deine Liebe. Kannst du das von dir sagen, dass du Gott lieb hast, dass du Gott liebst? Wenn du dir mehr davon wünschst, lass dich einladen zum Gebet. Aber jetzt möchte ich noch über eine andere Seite der Medaille reden. Das ganze Thema hat ja noch eine andere Seite, wenn man es mal rumdreht. Und das ist die Inflation der Liebe. Ich habe bis jetzt über die Leute geredet, die Schwierigkeiten haben, Gott zu lieben. Die sich das nicht so gut vorstellen können, die da Ängste haben. Aber es gibt natürlich auch das andere. Es gibt eine Inflation der Liebe, gerade in der Welt um uns herum. Es ist viel von Liebe die Rede. Und obwohl wir überall von Liebe hören, merken wir doch, es wird immer schwerer, echte Liebe auszudrücken und auch zu finden. Diese Schwierigkeit gibt es nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber anderen Menschen. Echte, tiefe, dauerhafte Liebe findet man nicht mehr so leicht heutzutage, weil man sie nicht machen kann, weil man sie nur geschenkt bekommen kann. Und weil man sie so selten findet, führt das dazu, dass es immer mehr und zu immer billigeren Preisen eine andere Liebe gibt, eine oberflächliche Liebe, vordergründige Liebe. Liebe, die man dann eben doch machen kann. Liebe, die flüchtig ist, die mal eben so dahingesagt wird. Liebe, die käuflich ist und die man an der Straßenecke haben kann. Liebe ist inflationär geworden in unserer Zeit. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr für unsere christliche Kultur. Weil wir als Christen natürlich immer in dem Hang stehen, uns irgendwie anzudocken an die Zeit, in der wir leben, an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir lehnen uns immer gerne an das, was um uns herum geschieht. Und das gilt dann vielleicht auch für die Art, wie wir von unserer Liebe zu Gott sprechen. Ich habe eben schon ein bisschen über unsere Liedkultur geredet. Und da habe ich gesagt, ich bin eigentlich froh, dass wir diese Lieder haben. Ich musste das ein bisschen mühsam lernen, auch mal zu singen, ich liebe dich, Herr, aber ich tue es heute von Herzen und mit allem, was ich bin. Für mich war das wichtig, um aus dieser Ecke rauszukommen, die sehr verkopft war und liebesarm. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch diese Gefahr, dass unsere Liebeslieder für Jesus genauso kitschig und billig werden wie die Liebeslieder in der Welt um uns herum. Dass wir diese Gottesliebe, von der Paulus spricht, verwechseln mit einem Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. So schön Schmetterlinge auch sind. Ich habe mal bei einem Lobpreisleiter aus England einen schönen Artikel gelesen, der sprach vom sogenannten Mandy-Test. Da ging es um Lobpreislieder und was wir so singen. Und er sagt, es gibt für ihn diesen Mandy-Test. Also stell dir vor, nimm dir mal ein beliebiges Lobpreislied, was du gerne singst. Und ersetzt mal überall, wo Jesus steht, einfach mal den Namen Mandy. Ja? Und dann singst du das mal. Ja? Und dann merkst du vielleicht, dass es auswechselbar ist. Ja? Dass du das Lied genauso auch für Mandy singen könntest. Und das wäre ein tolles Lied in unserer Popkultur. Und dann merkt man, dass das, was wir unter Liebe verstehen, sehr leicht verschmilzt mit dem, was die Popkultur unter Liebe versteht. Und da treffe ich immer wieder Leute, die mir sagen, also diese Lobpreislieder, das ist nichts für mich. Ich bin nicht so ein Romantiker, ich bin nicht so ein emotionaler Typ. Ich halte mich da raus, ich gehe derzeit an den Büchertisch und gucke mir an, was da so rumliegt. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, ja, so eine Lobpreiszeit, das ist es wirklich. Das ist der Moment, wo ich ja völlig mit Gott verschmelze. Das ist so wie das erste Date. Ja, das ist so, da habe ich so echte Schmetterlinge im Bauch. Und auch nur dann ist es wirklich echt und Gott ist auch nur dann da, wenn ich dieses Liebesgefühl in mir habe. Wenn ich Gottes Nähe so gespürt habe wie eine Umarmung. Und ich glaube, auch das ist ein Missverständnis von dem, was die Bibel meint, wenn sie von Gott lieben redet. Gott lieben ist nicht das, was ich anfangs erzählt habe, dieser trockene Gehorsam, der sich nur im Kopf abspielt. Aber es ist eben auch nicht das emotionale Hochgefühl. In dem Liebesgebot der Bibel heißt es ja, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Jesus fügt noch hinzu, ausgerechnet Jesus, auch mit deinem ganzen Verstand. Also Liebe ist nicht nur Kopfsache, aber es ist auch nicht nur Bauchsache. Liebe ist etwas, was uns als Menschen ganzheitlich bewegt. Es ist ein willentlicher Entschluss. Es ist etwas, was auch bleibt, wenn die Gefühle mal fehlen oder gehen. Und ich glaube, an der Stelle hat Liebe zu Gott etwas gemeinsam mit der Liebe zwischen Menschen. Bei der Liebe zwischen Menschen gibt es ja auch diese Schmetterlinge im Bauch. Ja, also meistens, wenn man sich verliebt, dann ist das diese Phase, wo die Gefühle Achterbahn spielen. Ja, und wo irgendwie jedes Mal, wo man sich sieht, alle Geigen im Himmel hängen und man keine Minute ohne den anderen sein will. Und es ist auch gut so. Es ist gut so. Das ist die Phase, in der Liebe wächst und entsteht. Und man wünscht sich, dass diese Phase nie aufhören würde. Aber wenn man sich dann mal umhört und umsieht bei den Paaren, die etwas länger zusammen sind, dann merkt man, dass diese Phase nicht unbedingt immer ewig anhält. Dass man sich nicht immer so fühlt, wie wenn man verliebt ist. Dass diese Gefühle auch manchmal weggehen oder zumindest mal Pause machen. Und dann ist ja die spannende Frage, ist das dann das Ende der Liebe? Oder ist es vielleicht Zeit, sich umzusehen nach einer anderen Liebe, wo man plötzlich dieses Gefühl wieder hat, vom Anfang? Das ist ja der Punkt, wo viele Ehen und Beziehungen zerbrechen. An dieser Schwelle, wo das Verliebtsein irgendwie zu Ende geht oder pausiert, ja, und man dann denkt, bleibe ich jetzt dabei oder suche ich mir woanders das, was ich jetzt nicht mehr habe? Und ich glaube, das Gleiche kann auch mit der Liebe zu Gott geschehen. Wenn wir Liebe zu Gott mit diesem Hochgefühl gleichsetzen, was wir haben am Anfang, wenn wir Gott kennenlernen, wenn jede Minute mit ihm spannend ist, wo jeder Gottesdienst aufregend und ein Abenteuer ist und jede Gebetszeit Schmetterlinge im Bauch hervorruft, dann kommen irgendwann Zeiten, wo das nicht mehr der Fall ist. Da gehst du in die Lobpreiszeit und fühlst plötzlich gar nichts mehr. Da liest du die Bibel und es kribbelt nicht mehr. Du betest und wunderst dich, dass die Zeit nicht mehr so im Flug vergeht wie früher. Und dann ist die spannende Frage, was machst du dann? Gibst du dann der Liebe noch eine Chance? Oder wendest du dich enttäuscht ab und suchst dir irgendwo anders eine neue Liebe? Zwei meiner Kollegen am Bibelseminar haben dieses Jahr ein spannendes Buch herausgebracht. Das Buch handelt von Entkehrung. Also den Prozess, wenn Menschen, die einmal gebrannt haben für den Glauben, die einmal Feuer und Flamme waren für Jesus, sich irgendwann wieder abkehren vom Glauben. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Lebensgeschichten, viele davon sehr tragisch. Viele haben damit zu tun, was wir als Christen falsch machen in unseren Gemeinden, wo wir auch umdenken müssen. Aber oft ist es auch genau diese Erfahrung, dass eine anfängliche Begeisterung, eine Phase des Verliebtseins irgendwann der Normalität gewichen ist. Und diese Hochgefühle, die man lange geschürt hat, vielleicht hatte man auch eine Gemeinde, die einem dabei hilft, dass alles immer Power ist und alles immer großartig und alles immer super. Und dann irgendwann war es nicht mehr so. Und man hat es nicht geschafft, aus dieser Phase des Verliebtseins in eine neue Phase der Liebe zu kommen, die dauerhaft ist. In der Ehe und Partnerschaft ist das ja ein ganz entscheidender Schritt, dass das gelingt, dieser Übergang. Man muss einen Weg finden, eine Brücke, eine Tür, die aus dieser Phase Liebe 1.0 in die Phase Liebe 2.0 hineinführt. Manche haben ein bisschen Angst davor, weil sie denken, dann wird alles langweilig, dann gibt's Gewöhnung, Routine. Aber ich muss ehrlich sagen, die meisten Leute, mit denen ich rede, die länger verheiratet sind, erzählen, dass es nicht so ist. Es wird nicht schlechter, sondern besser. Aber es wird anders. Ich hatte das ja eigentlich nicht vor, aber wenn ich euch die ganze Zeit da so sitzen sehe, ne, ihr habt ja gerade von der Hochzeit erzählt, ich hatte das Privileg vor 10 Jahren, diese beiden jungen Damen und Herren, nee, wie auch immer, Leute, zu verheiraten und sie vorher schon 10 Jahre lang zu kennen. Also die spannende Phase von Teenagerliebe und dann irgendwann Hochzeit. Ich glaube, wenn ich euch jetzt interviewen würde, würdet ihr sagen, da hat sich manches geändert. Aber es ist nicht unbedingt weniger Liebe geworden. Es ist anders und dauerhafter und vielleicht sogar tiefer, vielleicht sogar intensiver. Keiner von uns möchte auf diese Anfangsphase verzichten. Die war großartig. Ich fand sie auch großartig. Sowohl bei mir als auch bei euch. Aber keiner von uns will auch wieder dahin zurück, ehrlich gesagt, glaube ich. Man redet so gerne davon, zurück zur ersten Liebe, auch bei Gott. Ja? Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so. Ich glaube auch, dass die Bibel das nicht sagt. Ich glaube, Gott möchte mit uns nach vorne zur zweiten Liebe, zur neuen Liebe. Und das ist etwas anderes. Liebe zu Gott muss mehr sein als nur das gute Gefühl, wenn ich ein Liebeslied singe. Es ist bei Menschen wie bei Gott das tiefe Wissen, dass ich mich auf den anderen verlassen kann. Auch wenn er mal nicht da ist oder wenn der Haussegen mal schief hängt. Es ist bei Menschen wie bei Gott die Bereitschaft, für den anderen einzustehen und da zu sein, auch wenn es etwas kostet. Es ist bei Menschen wie bei Gott eine Liebe, die sich auch in Taten zeigt. Da gibt es die schönen Bücher, 5 Sprachen der Liebe. Es gibt unterschiedliche Taten, die unterschiedlichen Leuten gut tun. Und es ist der Entschluss, wirklich mit Geist, Seele und Leib zum anderen zu halten, in guten und in bösen Tagen. Und das gilt, glaube ich, alles auch für unsere Liebe zu Gott. Ich habe im ersten Teil der Predigt über die Leute geredet, denen es schwerfällt, von Liebe zu Gott zu reden, denen dieser Gedanke fremd ist. Und euch habe ich eingeladen, euch zu öffnen für diesen vielleicht fremden Gedanken, euch zu öffnen für den Heiligen Geist und die Liebe, die er in euch wecken kann. Im zweiten Teil habe ich etwas mehr über die geredet, die vielleicht viel von Liebe reden und ganz verliebt sind. Und ich wollte euch Mut machen, weiterzugehen auf diesem Weg, Gott zu lieben, in eine neue Phase, in eine Phase, die trägt. Liebe 2.0. Die auch dann durchträgt, wenn die Tage mal böse werden oder diese Kribbelgefühle nicht mehr da sind. Ich glaube, das ist die Liebe, von der die Bibel redet. Wir nehmen uns jetzt Zeit, zusammen zu singen, zu beten. Und das ist eine Zeit, wo wir diese Liebe ausdrücken können. Wir können Gott darum bitten, aber wir können sie auch Gott hinhalten und sagen, ja, Herr, ich liebe dich. Und das will ich dir immer wieder neu sagen.